Der Staat wird einfach nicht mehr alles bezahlen können. Wir sehen ja schon, dass viele Kommunen wirklich einfach in Schulden versinken. Darum müssen wir, glaube ich, uns neu Gedanken machen darüber, wie wir die Zukunft dieses Sozialstaates gestalten werden wollen. Es kann nicht mehr so sein, dass alles umsonst und draußen ist.
Das sagt der evangelische Theologe Ulrich Lilie. Der Wert des Menschen, das ist unser Thema heute am Heiligabend im RBB 24 Inforadio. Dazu hat Ulrich Lilie einiges zu sagen. Schließlich war er fast 10 Jahre lang Präsident der Diakonie Deutschland. In diesen Tagen beginnt sein Ruhestand. Ulrike Bieritz hat mit ihm über Solidarität, soziale Gerechtigkeit und die schwindende Bedeutung der Kirchen gesprochen.
Herr Lilie, wir leben ja in einem Land, das auf Solidarität beruht. Solidarstaat, Solidarsystem. Wie definieren Sie Solidarität?
Ich würde ganz schlicht sagen, Solidarität heißt Zusammenhalt und heißt eben keinen Menschen zurücklassen. Ein Staat, der mit Menschen, die verschuldet, unverschuldet, in Armut, in schwierige Situationen kommen, sagt eben, wenn du in so einer Situation bist, hilft dir die Gemeinschaft, wieder ein eigener Mensch zu sein, deine Eigenverantwortung wieder leben zu können. Und das ist sozusagen Grundverständnis eines sozialen Rechtsstaates.
Hat denn Solidarität auch Grenzen?
Sie hat Grenzen insofern, als das nicht heißt, dass jeder sozusagen gepampert wird. Das meinte ich eben mit der Formulierung, helfen, ein eigener Mensch zu sein. Subsidiarität heißt eben, dass jeder Einzelne, Gott sei Dank, in einem freiheitlichen Rechtsstaat erstmal Verantwortung für sich selber hat. Das heißt auch die Verantwortung, ein verantwortungsvolles Leben zu führen und eben ja dafür zu sorgen, dass ich selber klarkomme. Und wo ich das nicht kann, da meint Solidarität oder Sozialstaat, der Staat hilft dir dann dazu, dass du da wieder hinfindest. Aber das muss immer das Ziel von jedem Hilfehandeln sein.
Der Staat hilft, das heißt wir, die wir das Geld verdienen, die wir die Steuer zahlen, helfen im Prinzip ja den Menschen. Wer mehr hat, der zahlt mehr, wer wenig hat, dem wird eben geholfen, der wird unterstützt. Nun kippt da aber gerade ja etwas angesichts von Krisen, Inflation. Die Kosten steigen für jeden Einzelnen. Wo sehen Sie denn, wo dieser Staat hingeht?
Da stehen wir sicherlich in den nächsten Jahren vor riesigen Herausforderungen. Ich glaube, wir müssen auch überlegen, was die neue Erzählung ist für unsere Demokratie, für unsere soziale Demokratie, Bundesrepublik Deutschland, vielleicht wirklich für die westlichen Demokratien auch, sind ja alle in Krisen. Wir erleben ja gerade, dass wir wirklich ganz viele Herausforderungen haben. Das geht eben durch diese unsägliche Kriegsführung von Herrn Putin, die internationalen, globalen Verschiebungen, die auf einmal erfordern, dass wir wirklich viel mehr wieder ausgeben für Verteidigung. Wir haben ein riesen Infrastrukturproblem in diesem Land. Wer mit der Bahn fährt in diesen Tagen, der erlebt das. Wir werden riesige Summen aufwenden müssen für die Riesenherausforderung Digitalisierung. Und dann haben wir das ganze Thema ökologische Transformation, soziale ökologische Transformation und demografischer Wandel, der nicht nur bedeutet, dass wir älter werden, sondern dass wir gerade auch in einer großen Geschwindigkeit vielfältiger werden und auch lernen müssen, damit umzugehen, was ja auch eine riesen Zerreißprobe gerade für diese Gesellschaft ist. Und das heißt, der Staat wird einfach nicht mehr alles bezahlen können. Wir sehen ja schon, dass viele Kommunen wirklich einfach in Schulden versinken. Darum müssen wir, glaube ich, uns neu Gedanken machen darüber, wie wir die Zukunft dieses Sozialstaates gestalten werden wollen. Es kann nicht mehr so sein, dass alles umsonst und draußen ist.
Geht es nicht am Ende eigentlich auch um die Frage, wer ist eigentlich was wert? Also wenn, Sie haben es ja schon erwähnt, große Investitionen im Rüstungsbereich. Intel kriegt möglicherweise große Subventionen, um Betriebe aufzumachen. Auf der anderen Seite werden die Sozialausgaben gekürzt. Ja, was ist ein Mensch dann eigentlich wert angesichts dessen?
Im Moment ist es ja so, dass die Sozialausgaben noch nicht gekürzt werden. Das muss man ja auch mal sagen.
Das ist ein Plan, ne?
Ja, ich habe da schon Respekt, aber das wird kommen. Und ich glaube, es ist gut, dass wir, ich meine jetzt mal wir zum Beispiel auch als Wohlfahrtsverbände, dass wir selber die Diskussion führen, wie denn die Zukunft des Sozialen aussieht, wenn nicht mehr alles in diesem Umfang bezahlbar wird. Es hat nicht nur was mit den wirklich riesigen, unterschiedlichen Herausforderungen zu tun, die der Staat zu schultern haben wird, sondern das hat auch was damit zu tun, dass durch den demografischen Wandel natürlich auch immer mehr Menschen mit Versorgungsanspruch, also Leistungsempfängerinnen, immer weniger Menschen gegenüberstehen, die das System finanzieren. Das heißt, wir kriegen da ja auch bei den Sozialversicherungssystemen ein Riesenproblem. Die Rente ist im Moment auch so ein Tabuthema, aber wir müssen darüber reden. Ich glaube, insgesamt werden wir ein neues Mix brauchen aus Profis und Ehrenamtlichen. Der 7. Altenbericht hat mal von Caring Communities gesprochen, also von sorgenden Gemeinschaften. Und das heißt, dass jede und jede, und auch das heißt Subsidiarität, sich überlegen muss, für was er in diesem Staat Mitverantwortung übernehmen will. Also ich habe also nicht wirklich so eine große Sympathie für einen Rundumversorgungsstaat. Ich glaube, der Staat soll ermöglichen, der soll Teilhabe ermöglichen, der soll faire Bildungschancen ermöglichen, aber dann sind wir alle auch gefragt, was wir klassisch Kennedy, bereit sind, für diesen Staat selbst zu tun. Und wenn wir uns nicht bereit erklären, alle eben auch Verantwortung zu übernehmen, wird es nicht funktionieren. Und da liegt vielleicht ein bisschen der Wahrheitswert der Diskussion, die der Bundespräsident angestoßen hat mit seinem Pflichtjahr.
In den USA ist es ja schon so, dass ganz, ganz viel nur funktioniert, weil es eben Ehrenamtliche gibt. Sind wir denn auf dem Weg auch dahin?
Ein bisschen vielleicht. Und das muss kein Schade sein. Also ich glaube, es wird darauf ankommen, dass wir eine gute Balance finden. Ich sage immer, es geht um eine Sowohl-als-auch-Strategie. Das heißt, wir werden sicherlich sehen müssen, dass es gesicherte Rechtsansprüche gibt für Menschen, die in Not geraten sind, dass sie wieder in die Gemeinschaft reinfinden können, Teilhabe, Arbeit, gesundheitliche Versorgung bekommen, die sie brauchen oder Beratung. Aber das Ziel ist die Selbstständigkeit. Den Menschen, die das nicht können, denen müssen wir helfen. Und gleichzeitig müssen wir gucken, was können wir selber in Nachbarschaften, in solchen sorgenden Gemeinschaften, in den Umfeldern, in denen wir alle leben, gemeinsam tun. Das wird eine Frage sein, die sich in neuer Schärfe stellt.
Herr Lilje, Sie waren ja Chef eines der größten Arbeitgeber Deutschlands, der Diakonie. Und Sie wissen ja selber auch, Geld kann man nur einmal einnehmen und nur einmal ausgeben. Sie haben ja gerade gesagt, also wir können uns nicht mehr alles leisten im Sozialstaat. Ja, wo darf denn auf gar keinen Fall gespart werden?
Wir müssen in die Pflegeversicherung investieren. Dass die Bundesregierung das nicht angepackt hat, finde ich eines der großen Mankos. Da findet der Lauterbach ja einfach nicht statt. Obwohl es eine Riesengeschichte ist. Die Eigenbeiträge gehen jetzt irgendwie wirklich in Bereiche, die schon deutlich über der deutschen Durchschnittsrente liegen. Das ist ein Problem, das müssen wir anfassen. Und das müssen wir auch durch öffentliche Mittel mitfinanzieren, weil wir einfach durch den demografischen Wandel da nicht hinkommen. Also das ist ein Muss. Wir müssen dafür sorgen, dass Bildung als Voraussetzung für Teilhabe für jedes Kind in Deutschland eine Selbstverständlichkeit ist. Das heißt, dass die frühen Hilfen, dass die Förderung von Anfang an wirklich keine Frage des Geldes ist, weil wenn wir das nicht tun, sind die Folgekosten enorm. Wir reden gerade über die Kindergrundsicherung. Ich will jetzt nichts zu Fragen der Ausgestaltung da sagen, da kann man sicherlich mit Fug und Recht viel zu sagen, aber dass wir das brauchen, dass Kinder einfach Startchancen haben, die ihnen ermöglichen, auch ein eigener Mensch zu sein, das muss in diesem Land einfach so bleiben, weil wir werden sonst wirklich einen enormen Betrag an Mehrausgaben haben, den wir dafür bezahlen, weil das sind sonst alles Leute, die in Versorgungssystemen landen und zwar sehr früh.
Wir leben aber auch in einem Land, wo der Mittelstand, der ja eigentlich das Land an vielen Stellen im Laufen hält, also Menschen, die arbeiten gehen, teilweise eben inzwischen von ihrer Arbeit nicht mehr leben können, also wo der Mittelstand eigentlich fürchtet, auch abzurutschen, die Schere größer wird. Was macht das mit einer Gesellschaft, wenn immer mehr Menschen Angst haben, ihr Leben nicht mehr finanzieren zu können?
Ich glaube, dass das eine der Ursachen dafür ist, dass die Verunsicherung bei vielen Menschen sehr groß ist. Ich nehme zwei Phänomene wahr. Das eine ist dieses große Ausmaß von Verunsicherung, dass das, was eben Teil der alten Erzählung der Bundesrepublik war, dass nämlich es meinen Kindern besser geht, dass Aufstieg möglich ist, Leistung sich lohnt, das eben für viele nicht mehr unmittelbar gilt. Wir haben ja enorm viele Menschen, die Aufstocker sind, die anders als Herr Lindner immer behauptet, wirklich arbeiten gehen und trotzdem von ihrer Erwerbsarbeit nicht leben können, geschweige denn, dass sie damit eine Rente bekommen, die irgendwie ein auskömmliches Leben finanziert. Das ist ein riesiges Problem. Da müssen wir gucken, wie wir durch flexible Hilfen, durch Unterstützung, durch auch eine Diskussion darüber, was Arbeit uns wert sein muss, also wie wir anständig bezahlen, Stichwort Mindestlohn, ja wirklich dafür sorgen, dass sich Arbeit lohnt für alle. Und wir müssen auch, das will ich auch mal sagen, über das Sozialverhalten der 10% reden. Ich finde, dass Menschen, die große Beträge erben, sich freuen sollen dürfen, das finde ich alles total okay, da habe ich gar keinen Neid, aber ich finde, ein bisschen sollten sich alle mitfreuen dürfen. Ja, das heißt, wir müssen natürlich auch sehen, dass das, was im Grundgesetz da steht, mit dem Verpflichten und dem Reichtum, wirklich auch Realität bleibt, weil sonst geht einfach auch die Akzeptanz für einen sozialen Rechtsstaat wirklich bis in die Mitte der Gesellschaft verloren. Und wir erleben ja gerade mit dem Aufkommen dieser furchtbaren Vereinfacher, ich will den Namen gar nicht nennen, diese wirklich furchtbaren Vereindeutiger von komplexen Problemen, dass die gerade als Rattenfänger unterwegs sind. Und ich glaube, wir dürfen denen es nicht so einfach machen. Und darum müssen wir uns um diese Fragen dringend gemeinsam kümmern. Und da brauchen wir auch eine gute, kohärente, zukunftsorientierte Politik.
Die einen sagen, wir haben eine gespaltene Gesellschaft. Die anderen sagen, das stimmt nicht. Was sagen Sie?
Ich erlebe, dass die Menschen schon einen klaren Instinkt haben dafür, dass diese Geschichten sozusagen ein bisschen auserzählt sind, so nicht weitergehen und dass sie eigentlich auch erwarten, dass aus der Politik nach vorne gerichtete, zukunftsorientierte neue Konzepte entwickelt werden. Auch eine neue Kohärenz. Was heißt denn sozial-ökologische Transformation? Wie bringen wir das Soziale, den Wirtschaftsstandort Deutschland und dessen Zukunftsfähigkeit und eben auch eine vernünftige ökologische Politik zusammen? Das kann man nicht mit Interessenpolitik nur machen, sondern da muss man auch sich zusammensetzen und sagen, wir müssen alle wahrscheinlich lernen, ein bisschen zu verzichten. Das muss nicht eine Katastrophe sein. Aber wir müssen überlegen, was ist denn die neue Erzählung für dieses Land, in der alle vorkommen und in der es halbwegs gerecht zugeht. Weil das ist, glaube ich, wirklich ganz, ganz wichtig. Die Leute müssen das Gefühl haben, gehört zu werden, dass sie vorkommen. Sie müssen das Gefühl haben, dass sie dazugehören. Und sie müssen das Gefühl haben, dass es fair zugeht. Das ist, glaube ich, für die Zustimmung zur Demokratie enorm wichtig. Und da haben wir alle noch Luft nach oben.
Und damit sind wir aber bei einem Thema, das Ihre Amtszeit jedenfalls in den letzten Jahren ja sehr geprägt hat. Ich spreche mit Ulrich Lilje, Theologe, langjähriger Diakoniepräsident, jetzt im Ruhestand und Erfinder der Kampagne Unerhört, die Menschen, die sich eben nicht gehört fühlen, eine Stimme gegeben hat, obdachlosen Bürgergeldempfängern, denjenigen eben auch, was Sie gerade gesagt haben, die arbeiten gehen und trotzdem nicht davon leben können. Die Plakate sind aufgefallen, Sie haben ein Buch auch draus gemacht, das sollte ja auch alles provozieren. Hat's geklappt?
Ja, es hat schon geklappt, es hat mich auch gefreut. Es geht ja immer darum, auch bei diesen Diskussionen nicht furchtbar schnell einfache Antworten zu finden, weil es gibt keine einfachen Antworten auf diese komplexen Herausforderungen. Sondern es geht darum, die richtigen Fragen zu stellen. Und die richtigen Fragen stellen lernt man, das ist meine persönliche Erfahrung, im Dialog, indem ich wirklich mich hinsetze und sage, was sind hier eigentlich die Probleme in diesem ländlichen Raum, in Mecklenburg-Vorpommern, ihr habt ja Probleme mit Mobilität, hier fährt kein Bus mehr, hier gibt es keinen Arzt mehr. Was müsste passieren, damit ihr hier vorkommt und dass ihr euch selbstwirksam und zugehörig fühlt und dass ihr sagt, hier geht's fair zu? Und das wollten wir mit dieser Kampagne machen. Und das war ein guter Impuls, der ist auch in der Politik wahrgenommen worden. Und ich selber war in wirklich 40, 50 Runden in diesen 2 Jahren und habe mit vielen Bürgerinnen und Bürgern in sehr unterschiedlichen Kontexten gesprochen und habe dabei gelernt, dass es auch diese One-Fits-All-Lösung nicht mehr geben wird. Wir haben sehr, sehr unterschiedliche Regionen, die ganz unterschiedliche Herausforderungen haben. Und darum glaube ich, dass der alte Satz vom ehemaligen Bundespräsidenten Johannes Rau wirklich richtig ist, dass die Kommune der Ernstfall der Demokratie ist. Ich glaube, wir müssen wirklich die Kommunen stützen, dass die zusammen mit den Verbündeten aus der Zivilgesellschaft, bitte auch nicht im Standing-Alone-Modus, sondern eben in einem ko-kreativen Prozess mit den starken Gruppen der Zivilgesellschaft, Stichwort neues Mix von Profis und Ehrenamtlichen, sich in den unterschiedlichen Kommunen mit den unterschiedlichen Leuten zusammensetzen und sagen, was können wir hier miteinander verhandeln, aushandeln, was wir füreinander und miteinander sein wollen. Und dann funktioniert was, denn entsteht auf einmal die Umsetzung einer Idee eines super coolen Bürgers, der erlebt, dass seine Mutter im ländlichen Raum vereinsamt in ihrem Haus und der sagt, Mensch, das kann man doch anders machen, eine App entwickelt und sagt, komm, jeder kriegt das hier aufs Handy, jeder kriegt ein polizeiliches Führungszeugnis, kriegt die App, dann machen wir hier Bänke, setzt man sich drauf und siehe da, auf einmal entsteht soziale Kohäsion, Zusammenhalt, weil derjenige, der sagt, ich habe sie jetzt 3-mal mitgenommen, sagt, wissen Sie was, ich kann sie auch mal zum Arzt fahren. Und auf einmal lernen sich Menschen kennen, erzählen sich Lebensgeschichten. Das sind Teile dieser neuen Erzählung, ja, die es gilt zu entwickeln. Und das wird locally passieren, nicht im Raumschiff Berlin.
Wie viel oder wie sehr wird das passieren? Kleine Senfkörner, das eine, oder ist das schon eine größere Bewegung? Weil ein Grundproblem, hat mir mal ein Landrat gesagt, ist ja auch, dass die Menschen einfach zu viel vom Staat erwarten. Du Staat, mach mal, löse mein Problem.
Habe ich gerade gesagt, bin ich ganz bei diesem Landrat. Die Landräte und die Landrätinnen, die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister müssen eben auch eine Teilhabe ermöglichende Politik wirklich umsetzen. Das heißt, sie müssen sich mit den Bürgerinnen und Bürgern zusammensetzen und sagen, passt mal auf, wir wollen das hier zusammen. Aber wir brauchen euch dafür.
Aber wie groß ist die Bewegung? Also ist das eine kleine von einzelnen Engagierten?
Ich bin ja wirklich, das war ein Privileg in den letzten 10 Jahren, sehr viel in diesem Land unterwegs gewesen. Es gibt überall fantastische Ideen, Konzepte. Wir haben zu wenig Orte, wo wir das matchen. Ich bin manchmal wirklich verwundert gewesen, dass ich in dem einen Landkreis war und dann, sage ich mal, 350 Kilometer weiter genau das gleiche Problem. Die wissen aber gar nichts von der fantastischen Lösung, die die da entwickelt haben. Das heißt, wir brauchen auch Orte, wo sich gerade die Leute, die solche Konzepte entwickeln, miteinander vernetzen und wirklich miteinander sich auf eine Lernreise begeben, ja, zu sagen, wie kriegen wir das anders organisiert? Da kann ich mir vorstellen, eben auch sehr viel mehr ermöglichen, die Politik dann eben auf der Landes- und auf der Bundesebene, dass man sagt, wir brauchen hier, Stichwort Land der 1000 Ideen, ja wirklich auch Orte, wo die, die gute Ideen haben, das auch zeigen können.
Ist das ein Rezept, um den Aufschwung, den ja die Gruppierungen, die Sie vorhin nicht nennen wollten, erleben, um da was gegenzusetzen?
Unbedingt.
Funktioniert das wirklich?
Unbedingt, das glaube ich unbedingt. Und ich glaube, dass das auch die zukünftige Herausforderung ist, dass sich die Demokratinnen und Demokraten, aber auch die großen zivilgesellschaftlichen Organisationen, das geht von der Freiwilligen Feuerwehr über das Technische Hilfswerk eben bis zur Diakonie oder der Caritas oder den Kolleginnen von der AWO oder der Parität, vor Ort zusammentun und solche Netzwerke miteinander organisieren, in denen sozusagen gelingendes Zusammenleben funktioniert, die Leute auch Selbstwirksamkeit erleben, zu sagen, Mensch, ich kann hier Teil der Lösung sein, ich lerne hier Leute kennen, dann kann ich sehen, ich kann ja was bewegen, wir kriegen ja was zusammen gedreht und hier sind auch Leute aus der Politik, die nehmen mich ernst, die sehen meine Schwierigkeit, aber die nehmen mich auch in die Mitverantwortung für Lösungen. Ich glaube, dass das ein Weg ist, das wird nicht von heute auf morgen sozusagen Knopfdrucklösung sein, sondern das wird Prozesse geben, aber ich glaube, das wird wahrgenommen. Und ich erlebe, dass da, wo Leute so engagiert unterwegs sind kommunal, diese unsäglichen Vereinfacher wirklich auch kein Bein auf den Boden bekommen.
Aber auch dafür braucht es Geld.
Dafür braucht es Geld. Deswegen glaube ich, dass man die Kommunen gut ausstatten muss. Aber wir müssen dann eben auch gucken, dass wir zum Beispiel solche Dinge wie bei der Pflegeversicherung uns auch unter diesem Aspekt angucken. Wir haben eben auch Versicherungssysteme, die den Kommunen enorm viel Lasten aufschalten. Also bei der Pflegeversicherung ist es ja so, dass die Leute, wenn sie ihren Eigenanteil, der zum Teil bei fast 3.000 Euro liegt, inzwischen gerade in den armen Kommunen, die armen Leute es nicht bezahlen können, die Kommune im Rahmen der Sozialhilfe in die Verantwortung tritt. Das heißt, die müssen dann diesen Eigenanteil finanzieren. Das ist eine völlig schräge öffentliche Refinanzierung der Pflege. Darum sage ich, wir brauchen eine Steuerlösung, also Steueranteile in der Finanzierung, um das hinzukriegen und eine Entlastung der Kommunen.
Welche Rolle spielen denn in diesem ganzen Zusammenhang die Flüchtlinge, die ja auch noch als Kosten auf die Kommunen abgewälzt werden?
Ja, ich bin jetzt wirklich froh, dass Hubertus Heil diese große Jobkampagne losgetreten hat, die übrigens auch für die ukrainischen Flüchtlinge gilt. Ich glaube, wir müssen das tun, was wir übrigens zusammen mit ganz vielen Migrationsfachleuten, solange ich im Amt bin, fordern, nämlich das Ziel muss sein, die Leute so schnell wie möglich in Arbeit zu bringen. Ja, wir brauchen sie. Wir brauchen jedes Jahr mindestens 400.000, wahrscheinlich sind es jetzt schon mehr Menschen, damit unser Sozialhilfesystem und unser Sozialversicherungssystem überhaupt funktionieren und unser Arbeitsmarkt funktioniert, als Voraussetzung dafür, also die Wirtschaft funktioniert, als Voraussetzung dafür, dass wir auch einen starken Sozialstaat finanzieren können. Darum müssen wir alles dafür tun, dass diese Leute so schnell wie möglich eben in Arbeit integriert werden. Und da haben wir uns in Deutschland, glaube ich, auch ein Formalismus angewöhnt, der absurd ist, dass wir sagen, du musst erst B2 können, du musst erst das Grundgesetz auswendig aussagen dürfen, ja, bevor du überhaupt anfangen kannst zu arbeiten. Solange wirst du ja schön alimentiert, dann haben die Leute 2-3 Jahre das gelernt und haben gesagt, ja okay, ist doch alles super. Außerdem lernt man natürlich auch für sich zu sorgen, dann sucht man sich irgendwo noch einen Job, den man nicht angibt und sagt, ist alles fein. Warum soll ich jetzt noch arbeiten gehen? Also wir geben einfach falsche Anreize. Ich bin 2015 mit Kollegen in New York gewesen, da haben wir uns angeguckt, die Einwanderungspolitik in New York. In Chinatown kriegen Chinesen, die da hinkommen, als erstes ein Darlehen. Da fragt keiner nach der Sprache. 40% der Leute, die in New York leben, sprechen kein Englisch. Und mit diesem Darlehen wird deren Selbstständigkeit finanziert. Und nach 5 Jahren ziehen die da weg und haben ihr Ding gemacht. Also wir brauchen auch einen Pragmatismus, der ich jetzt, das erfüllt mich mit einer gewissen Genugtuung, ja gerade ein bisschen in der Migrationspolitik auch einzieht.
Kommen wir nochmal zu dem Thema, was Sie vorhin auch angesprochen haben, eine neue Erzählung brauchen wir. Welche Rolle spielt denn die Kirche in dem Zusammenhang?
Ich glaube, dass die Kirche und die Diakonie 175 Jahre nach Wichern ja wirklich aufwachen müssen und realisieren müssen, dass wir wirklich wie vor 175 Jahren auch in einer Zeitenwende leben. Herr Wichern hat damals geantwortet auf unfassbares Elend in einer Zeit, in der ja auch eine alte Erzählung zu Ende ging, nämlich die Ständegesellschaft, es entstand eine Bürgergesellschaft, es entstanden Vereine, es wurde durch die Industrialisierung eine unfassbare Migration in die Städte. In Bremen sind 100.000 Menschen über Bremerhaven ausgewandert. Eine enorme gesellschaftliche Umbruchssituation mit einem Elend, das wir uns heute gar nicht mehr vorstellen können. Und da hat er gesagt, Kirche, wacht auf. Wir brauchen so einen Weckruf genauso für die Kirche. Die beschäftigt sich viel zu sehr mit sich selbst, mit ihren Mitgliedszahlen und mit all ihren internen Themen und ihrer staatsanalogen Organisation. Ich wünsche mir eine Kirche, die mehr aus der Kraft des Heiligen Geistes geerdet ihre Aufgaben wahrnimmt und sagt, wir wollen uns bedingungslos, Hashtag aus Liebe, den Menschen zuwenden, in diesen sehr unterschiedlichen Kommunen. Und da, glaube ich, liegt eine Riesenchance, weil wir eines der besten Filialnetze der Welt haben. Wir sind überall noch fast in all diesen Sozialräumen. Und da, wo wir die Türen aufmachen und gemeinsam mit den Menschen sagen, was wollt ihr, was wir euch tun können und was könnt ihr selber tun? Also aktivieren, solche Selbsthilfenetze zu bauen, entstehen wirklich wunderbare Modelle. Ich habe viele in diesem Land gesehen und darum glaube ich, die Zukunft der Kirche ist eine diakonische Kirche mit Orten, die sich als dritte Orte wirklich für die Menschen öffnen und wo Menschen miteinander aushandeln können, was sie füreinander sein wollen.
Das ist ja genau das, was viele Menschen, die mit Kirche auch überhaupt nichts am Hut haben, wie ja auch die Kirchenmitgliedschaftuntersuchung sagt, von der Kirche erwarten. Lasst mich mit dem Glauben in Ruhe, macht eure diakonische Arbeit. Wird Kirche irgendwann dann nur noch ein Sozialverein sein?
Nein, das glaube ich eben nicht, weil es gibt super Modelle in London. Ne? Es gibt eine Kirche, der wirklich der Ort der Kirchenmusik ist und gleichzeitig der Ort ist, wo die beste Wohnungslosigkeitsarbeit in ganz London passiert. Also auch hier würde ich sagen, gilt eine sowohl als auch Erzählung. Wir müssen so ein bisschen aufpassen, dass wir uns nicht immer nur Etiketten aufkleben und sagen, du bist das, sondern es geht darum, dass wir genau das mit großem Profil tun und da kann man trotzdem exzellente Predigten hören und da kann man hervorragende Kirchenmusik hören, aber eben auch eine Kirche, die das, was sie am Sonntag feiert, am Mittwoch im Alltag der Welt hält.
Herr Lier, Sie haben 10 Jahre lang der Diakonie vorgestanden und sich vor allem wirklich mit Arbeitsmarktfragen, sozialpolitischen Fragen, Pflege haben wir schon gesprochen, beschäftigt. Sie haben aber Theologie studiert. Das lernt man ja erstmal alles nicht unbedingt im Theologiestudium. Wie haben Sie sich genau in diese Themen auch reingefuchst?
Gut, ich war immer neugierig und ich hatte immer ein politisches Herz. Ich bin ein Mensch, der gerne was bewegt und der wahrnimmt, was in der Gesellschaft passiert. Das war ich eigentlich immer. Also ich fand Evangelium immer dann besonders spannend, wenn es auf Wirklichkeit trifft. Das Wunder der Menschwerdung, der Inkarnation dieses Gottes, dem es eben gefällt, sich aus dem Himmel herab in diese Wirklichkeit zu begeben, ist für mich eine großartige Bewegung. Und ich glaube, das ist der Spirit der Kirche, der Zukunft. Da können wir was. Und das sollten wir versuchen umzusetzen. Und da sollten wir alle Leute mitnehmen, guten Willens, egal ob sie glauben oder nicht, und sagen, lass uns ja die Menschenfreundlichkeit Gottes in dieser Welt Realität werden lassen. Und das heißt, mit Politik gestalten.
Gibt es irgendwas, Stolz ist immer so ein blödes Wort, aber wo Sie sagen, ach doch, das ist toll, das habe ich geschafft, das war ich.
Ich sage mal stolz, ich bin wirklich dankbar. Das ist ja auch super, dass man solche Gelegenheiten hatte. Wirklich vor 30 Jahren, sage ich mal, wirklich die Hospizbewegung und Palliativmedizin in Nordrhein-Westfalen ja wirklich mit aufzubauen, zu gestalten und zu sehen, dass es heute ein Regelsystem ist und dass das die Lebensbedingungen und die Bedingungen am Lebensende für ja viele Menschen heute ganz selbstverständlich nachhaltig geändert hat. Das erfüllt mich ja, mit tiefer Genugtuung.
Woran wären Sie beinahe mal verzweifelt oder kommt das gar nicht bei Ihnen vor im Wortschatz, das Wort?
Doch, also was mich manchmal verzweifeln lässt, ist wirklich die wahnsinnige Bürokratie in diesem Land. Wir haben wirklich eine Ministerialbürokratie, die wirklich eine Verhinderungsmaschine ist. Das gilt auch für das politische Berlin. Also das finde ich schon manchmal wahnsinnig anstrengend, wie veränderungsresistent diese Systeme sind. Und da glaube ich, da brauchst du was ganz, ganz Grundlegendes Neues. Da müssen wir einen Kassensturz machen. Also auch diese Art, Politik zu gestalten, ist auserzählt. Da bin ich sehr von überzeugt. Jedes Ministerium ist irgendwie eine Wagenburg. Guckt, dass ihre Ministerin, ihr Minister gut aussieht. Und ja, jetzt ist die Messe schon gelesen. Wir haben noch die und die Punkte. Das ist ein toller Vorschlag, den Sie da machen, aber vielleicht in 10 Jahren. Da brauchen wir auch wirklich eine andere Haltung und eine andere Agilität in der Politik. Und das fand ich manchmal schon auch wirklich sehr desillusionierend. Wieder Leute, die wirklich gute Ideen hatten, wir selber auch mit guten Konzepten einfach nicht durchdringen, weil die Politik wirklich in ihrer Eigenlogik durchmarschiert. Und das ist so der eine Punkt. Der andere Punkt ist wirklich, wir haben als Schattenseite dieses Sozialstaates ein Ausmaß an Einzelfallgerechtigkeit, an Überregulierung gefunden. Das erinnert mich immer so ein bisschen an den Gulliver, der da liegt. Und da wird noch ein Seilchen, noch mit dem Urteil wird noch ein Bändchen gebunden. Da müssen wir einfach lernen, einfacher zu werden, Typisierungen zu finden, sagen die Fachleute, damit das überhaupt gestaltbar bleibt. Also diese Diskussion, die müssen wir ganz dringend führen. Aber da muss jetzt auch was passieren in diesem Land. Da braucht es wirklich einen Aufbruch.
Und ganz persönlich, viele Menschen gucken ja doch ein bisschen mit Sorge in das neue Jahr, in die nächsten Jahre. Wie geht's denn Ihnen so mit Blick auf Ihren neuen Lebensabschnitt?
Ach, also erstmal bin ich sehr herzlich und sehr wertschätzend verabschiedet worden. Das war ja wirklich auch für mich ein ganz berührender, schöner Moment. Und das ist ein ganz wunderbarer Startblock, von dem ich jetzt sehr gerne in einen neuen See springe. Ich schwimme ja gerne. Das werde ich, glaube ich, gut genießen können. Und dann gucke ich, was anderen Leuten einfällt und werde mich sicherlich bei der einen oder anderen Frage, da kann ich mich schlecht zurückhalten, auch einmischen und mich auch noch ein bisschen engagieren, weil das, was ich von anderen Leuten fordere, dass man sich engagieren soll, das gilt natürlich zuerst mal an mich selber. Und da gibt es jetzt ein paar schöne Ideen, die andere schon für mich haben. Die sortiere ich gerade, jetzt gehe ich erstmal 3 Monate ins Abklingbecken und dann sortiere ich das ein bisschen und dann werde ich mich ganz gerne, aber mit einer anderen Taktung, auch da oder da gerne engagieren und wieder einmischen.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.